Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Thema bei uns in der Sendung Diaspora-Aktion 2010. Freiraum für den Glauben schaffen, das ist das Thema, mit dem wir uns in der kommenden Stunde beschäftigen wollen. Und dafür haben wir Experten im Gespräch. Zuerst in der ersten halben Stunde bin ich im Gespräch mit Monsignore Georg Austen. Er ist Generalsekretär des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken. Mit ihm bin ich jetzt am Telefon verbunden und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott, ich grüße auch Sie aus Erfurt.
Schön, dass wir so zusammenkommen können, auch über größere Entfernungen. Das ist immer wunderbar. Ja, Sie sind seit 2008 Geschäftsführer des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken. Das heißt, ich habe einmal ein Zitat von Ihnen gefunden, da heißt es, Sie wollen Leuchttürme christlichen Glaubens bauen. Was das im Einzelnen heißt, das werden wir in der kommenden halben Stunde erfahren. Im zweiten Teil dieser Sendung bin ich dann im Gespräch mit Julia Brodersen-Schäfers. Sie ist Referentin für missionarische und diakonische Pastoral des Bonifatiuswerkes. Und sie wird uns dann auch verraten können, wohin genau konkret vor Ort dann auch die Spenden fließen, in welche Projekte, was hierzulande auf die Beine gestellt wird. Und ich denke, da können wir schon einmal gespannt sein, was dabei herauskommt und wer sich dabei vielleicht auch angesprochen fühlt, mit so etwas ins Leben zu rufen. Ja, Diaspora Aktion 2010, das heißt am kommenden Sonntag, den 21. November, ist Diaspora Sonntag. Das heißt, in allen katholischen Kirchen wird bundesweit an diesem Tag für Gläubige gesammelt, die in einer extremen Minderheitensituation leben. Das über die Kollekte eingesammelte Geld geht dann an das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, das die Spenden für Projekte in der Diaspora in Nord- und Ostdeutschland, in Nordeuropa sowie auf dem Baltikum zur Verfügung stellt und dort in entsprechende Projekte investiert. Und was das für Projekte sind, das wollen wir jetzt in der kommenden Zeit dann erfahren. Erstmal die Frage an Sie, Monsignore Austen, was hat denn das Bonifatiuswerk so ganz grob als Ziel, dass Sie uns das einmal ganz kurz in ein paar Sätzen vorstellen und wir uns in Erinnerung rufen können unter den vielen verschiedenen Werken, die es gibt zu einem guten Zweck. Was unterscheidet das Bonifatiuswerk?
Das Bonifatiuswerk, wenn man es ganz grob sagt, hat im Grunde zwei Eckpunkte. Es ist vor 161 Jahren in Regensburg gegründet worden, von Laien gegründet worden, als ein Hilfswerk für Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, die rein zahlenmäßig in einer Minderheitensituation leben. Das ist der eine Eckpunkt, die solidarische Unterstützung, sie eben im ideellen, im Gebetsleben, aber auch im finanziellen und materiellen Leben nicht allein zu lassen, mitzuhelfen, dass der Einzelne unterstützt wird in seinem Glauben, aber dass sich eben auch kirchliches Leben, Gemeinden entwickeln können und das eben in einer sehr, sehr langen Tradition mit unterschiedlichen Bezugspunkten der Solidaritätsaktionen. Und der zweite ganz wichtige Punkt fürs Bonifatiuswerk ist eben im Sinne des heiligen Bonifatius, den Apostel der Deutschen, wie wir ihn ja auch nennen, den Glauben weiterzugeben in die heutige konkrete Welt hinein. Wie kann heute das Evangelium weitergegeben werden? Wie können heute Menschen einen Bezugspunkt existenzieller Art zum Glauben finden durch die lange Tradition hindurch? Und so nannte sich das Bonifatiuswerk auch Missionsverein für Deutschland. Aber neben Deutschland ist er inzwischen dann auch Nordeuropa und auf dem Baltikum Estland und Lettland dazugekommen. Das sind unsere beiden Aufträge und das unterscheidet uns auch von anderen Hilfswerken, denke ich, da wirklich zu sagen, die Diaspora zu unterstützen hier in Deutschland, das ist mit einmalig und vieles eben auch Europa, die Glaubensbrüder und Schwestern im Blick zu haben, die nicht alleine auch glauben sollen, das ist das, was unser Auftrag und unser Ziel ist.
Jetzt ist es ja so, von allen Seiten werden ja Menschen, insbesondere Christen, heute gerne aufgerufen zu spenden. Da geht es einmal um Opfer für Naturkatastrophen oder für Opfer von Verfolgung, von Unterdrückung christlicher Minderheiten, für Kinderhilfsdörfer in den armen Regionen der Welt und so weiter. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten zu spenden. Sie haben das Bonifatiuswerk gerade vorgestellt und das Spezifische herausgestellt, eben für Diaspora da zu sein und auch den Glauben weiterzugeben. Wie kann man ihn heute hier in dieser Situation leben? Aber wie wollen Sie in diesem Konzert so vieler Hilfsprojekte das Bewusstsein auch der Kirchgänger am kommenden Sonntag schärfen, gerade für die bundesweite Diaspora-Aktion zu spenden? Das heißt also, für Katholiken, die in einer extremen Minderheit leben? Und wie unterscheidet sich die jährliche Diaspora-Aktion von anderen Projekten ähnlicher Zielsetzung? Was für einen seriösen Hintergrund hat sie? Welches Ziel verfolgt sie? Ich denke, das interessiert viele Menschen, die da am Sonntag dann auch aufgerufen sind.
Ich finde es erstmal gut, was Sie gerade aufgezählt haben und sehr positiv, wie viele unterschiedliche Facetten wir entdecken, wo unser Glaube auch Gestalt gewinnen kann in den Unterstützungsmöglichkeiten. Und was ich persönlich ganz wichtig finde, nicht in irgendeine Konkurrenz zu treten und auch treten zu wollen, sondern eben die unterschiedlichen Nöte wahrzunehmen und die unterschiedlichen Problematiken eben mit ermöglicht. Und dafür gibt es unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten für die Gläubigen, die es im Blick haben, ob es Kirchgänger oder Nicht-Kirchgänger sind. Aber dann auch nochmal deutlich zu machen, ja, es ist auch wichtig, ich nenne unser Hilfswerk oft ein Hilfswerk, was dafür mit Sorge tragen will, dass Menschen gebildet, fromm auch leben können und den Glauben auch in ihrer Existenz wahrnehmen können. Und da können wir die Augen nicht verschließen. Beispielsweise, ich war jetzt im Sommer in Island in einer Gemeinde, die hat im Durchmesser 600 Kilometer, also von Paderborn bis hinter München, mit 600 Katholiken. Und was das bedeutet für eine Gemeinde, auch im finanziellen, materiellen Rahmen unterstützt zu werden, aber genauso auch, dass es oft sehr arme Kirchen in reichen Ländern sind, weil es oft Migranten, Flüchtlingskirchen mit sind. Aber genauso auch hier in Deutschland. Ich bin im Moment hier in Erfurt. Wir haben hier in ostdeutschen Diözesen Regionen, wo fast 20% oder nur noch 20% einer christlichen Kirche überhaupt angehören. Und heute Morgen und auch gestern Abend hatte ich ein Gespräch mit den Bischöfen hier aus Ostdeutschland, wie groß oft die Nöte sind und auch die Möglichkeiten, die das Bonifatiuswerk mitgetragen hat, dank der Spender und Spenderinnen, gerade auch in der Zeit der DDR, dass Brückenschläge gemacht werden konnten. Ich sitze hier gerade in einem Pfarrzentrum über dem Domberg, wo der Weihnachtsmarkt aufgebaut wird, wunderschön am Erfurter Dom. Aber ganz viele sagen mir, wir könnten nicht ohne die Hilfe des Bonifatiuswerkes die Gemeinden lebendig halten und viele Unterstützungen, sei es in Bauten, in pastoralen Hilfen, in Mobilitätsbetrieben oder ich wohne hier im Priesterseminar der ostdeutschen Diözesen, wo wir auch die Priesterausbildung mit unterstützen. Und da ist sehr, sehr viel Hilfe, die auch ankommt. Und das finde ich auch wichtig, auch die Leute nicht nur ganz weit weg vor Augen zu haben, sondern auch in meinem Umfeld hier in Deutschland, in Europa. Wie können wir uns da auch gegenseitig helfen und nicht aus dem Blick verlieren?
Das ist sicherlich alles richtig und gut und auch vonnöten. Aber haben Sie auch das Gefühl, dass die Leute, die dann letztendlich aufgerufen sind, auch für diese durchaus positiven Zwecke Geld locker zu machen, dass die auch dieses Bewusstsein dafür haben? Oder wie verändert sich das vielleicht auch im Laufe der Zeit? Was haben Sie da für Erfahrungen?
Also ich erlebe dabei, dass es heute natürlich nicht nur um eine Glaubensweitergabe geht, sondern an vielen Punkten ist auch die Frage der Neuevangelisierung. Wir haben sehr viel Umbrüche bei uns in Kirche und Gesellschaft. Wie kann da der Glaube weitergegeben werden von Generationen, auch generationsübergreifend, an Kinder und Jugendliche? Und wenn Sie in die Gestalt unserer Kirche hineinschauen, dann erleben wir sehr viel, dass die Entchristlichung ein ganzes Stück weiter voranschreitet, was es auch realistisch, ohne nur zu klagen, ins Auge zu nehmen gibt. Aber wir werden auch die Glaubenswerte und Glaubensinhalte von Eltern weitergegeben, die selbst nicht mehr kirchlich sozialisiert sind, in der Erstkommunion-Katechese, in der Firmung, in vielen anderen Bereichen, die auch mit da sind, auch was die Säkularisierung angeht, in unserem Land. Wo können wir dort Ansätze auch mit sehen? Wie können wir die fördern? Und was ist heute auch im Auftrag und Ziel eines Hilfswerkes? Aber die Bewusstseinsbildung, da können wir nur helfen an Hilfe zur Selbsthilfe. Das liegt immer vor Ort und das ist uns auch ganz wichtig, die Zusammenarbeit mit den Diözesanen-Bonifatiuswerken, die es in jeder Diözese gibt, nicht nur in den extremen Diaspora-Gebieten. Und das ist eben für uns ein Auftrag, wie kann Bewusstseinsschärfung, aber auch eine Nähe und wo können neue Initiativen mit unterstützt werden, die wir eben nur gemeinsam Verantwortung und auch tragen können.
Sie haben es eben auch angesprochen. Vielfach fließt Förderung, Mittel in Steine. Also es werden auch Kirchenräume gebaut und zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich nicht, kann nicht das Einzige sein. Es muss natürlich auch eine Neuorientierung geben. Wie Sie sagen, es gibt vielerorts eben auch die Not, dass der Glaube so weit verdunstet ist, dass eigentlich nur noch eine neue Evangelisierung, ein ganz neuer Anfang ansteht. Das heißt, Sie wollen auch in lebende Steine investieren. In welche Projekte fließen jetzt ganz konkret die Gelder, die dieses Jahr, kommenden Sonntag, gesammelt werden? Und in welchem Zusammenhang steht die Förderung zum diesjährigen Motto Freiräume für den Glauben schaffen?
Das sind natürlich, wenn ich an Freiräume denke, die Freiräume erstmal, und das finde ich ganz wichtig, einen inneren Freiraum zu suchen. Wo kann Gott uns begegnen? Was möchte er auch in dieser Zeit auch mit sagen? Wo liegt unser Auftrag, den wir dann auch aus dem Evangelium schöpfen, in der Kirche eben da auch zu sehen, was wir draußen zeigen können, wo wir drinnen dran glauben, was wir oft sagen, draußen zu zeigen, was in uns auch bewegt wird. Und Begegnungsräume ist natürlich ein Raum in Kirchbauten. Ich habe gestern noch mit Bischof Reinl gesprochen aus Dresden-Meißen. In Leipzig wird die neue Propstei gebaut. Die Kirche, die ganz wichtig wird, einladend ein Zentrum auch zu sein für die katholischen Christen. Die andere Kirche ist so marode. Beispielsweise in Vechta, in Schillig bauen wir eine Kirche, wo es um eine Urlaubssituation geht. Aber ganz viele Klöster und auch Pfarrzentren, die in traditioneller Weise unterstützt werden, wo man auch Räume braucht, um auch Leben zu schaffen. Das andere sind natürlich nochmal Räume im übertragenen Sinn. Wenn ich an religiöse Kinderwochen denke, auch dort haben wir gestern drüber gesprochen, wo hier in den ostdeutschen Diözesen in langer Tradition etwa 18.000 Kinder und Jugendliche eine Glaubenswoche mit religiöser Bildung, aber auch Gemeinschaftsbildung miterleben. Und dann unterstützen wir beispielsweise auch Personalstellen, die mit dabei sind, ob das eine Personalstelle ist, Kirche für Beginner im Bistum Hildesheim oder im Bistum Osnabrück, eine Stelle, wie geht's mit der Katechese eigentlich weiter, oder kleine christliche Gemeinschaften. Das sind Stellen, jetzt um nur einige genannt zu haben, die aber heute nochmal die Fragen der Pastoral und Seelsorge aufgreifen und missionarisch wirken wollen und wo wir sagen, in eurer eigenen Initiative können wir ein Stück mit fördern und wir können voneinander etwas lernen. Das ist wichtig, aber bis hin eben auch in diakonische Projekte, denn ich kann Gott nicht am nächsten vorbeilieben, ob das der Aufbau eines Hospizdienstes in Berlin ist, ob das diakonische Einrichtungen auch in der Jugendarbeitslosigkeit in Berlin sind oder für, wenn ich an das Kinderhaus Sonnenblume denke, wo Frauen auch anonym gebären können, damit auch Leben erhalten werden kann. Und da sind es eine ganze Vielzahl von Projekten. Und so ein letzter Freiraum für den Glauben ist für uns auch die Mobilitätshilfe, die MIVA-Busse, die lange bekannt sind, die Bonnie-Busse, denn wir haben ja oft riesige Regionen, die überbrückt werden müssen. Und dort unterstützen wir im Jahr etwa 40 bis 45 Transportbusse, damit ältere Menschen zum Gottesdienst kommen können, aber dass auch Jüngere zusammengeholt werden können. Und das alles zusammen, das sind so für uns so Freiräume, ob das in der Begegnung ist, in der Förderung der Seelsorge, aber eben auch im Zueinanderführen der Mobilitätshilfe.
Jetzt gibt es ja heute viele Menschen, viele Christen, die einfach im Bewusstsein in einer Minderheitensituation leben. Wir müssen uns ja einfach vor Augen halten, dass wir hierzulande auch in einer Gesellschaft leben, die längst eben nicht mehr auf einem christlichen Konsens beruht, die Wurzeln christlich-abendländischer Traditionen, auf die ja eigentlich unsere Humanwerte zurückgehen, sind aber aus dem Bewusstsein der Mehrheit eigentlich vielfach verschwunden, vielleicht auch oft ideologisch umgedeutet. Ja, wer aus seinem Glauben lebt heute, der tut das vielmehr auch aus einer bewussten, aus einer persönlichen Entscheidung heraus. Und ich behaupte mal, das ist bundesweit so. Die Zahlen auch der getauften Katholiken sind in vielen Städten rückläufig und sagen ja auch nichts über die tatsächliche, über die aktive Zugehörigkeit zur Kirche aus. Wenn Sie sagen, Sie fördern in Diaspora-Regionen, wie ist denn da Diaspora überhaupt gemeint? Nach welchen Kriterien wird ein Gebiet als Diaspora-Gebiet bezeichnet, um dann auch Fördermittel zu erhalten?
Also Sie haben völlig recht, der Name Diaspora ist in einer großen Wandlung begriffen. Er ist ja entstanden eben aus der Zerstreuung aus den jüdisch-christlichen Traditionen mit. Und im Anfang des Bonifatius mehr aus protestantisch-katholischer Sicht, wenn ich das so sagen kann. Letzte Woche wurde ich mal gefragt, ist für Sie Diaspora mehr Fluch oder Segen? Ich habe gesagt, das würde ich so nicht klassifizieren, es ist Gabe und Aufgabe. Und wir erleben natürlich, wenn man es auf die Zahlen sieht, und Sie haben gefragt, wo fördern Sie eigentlich, beispielsweise fördern wir Kirchbauten, wenn in der Bevölkerung unter 15% Katholiken leben. Und wir haben in Finnland oder Dänemark oder Schweden oft prozentuale Anteile von Katholiken, die 1%, 2% oder 3%, aber auch hier in den Ostregionen vielfach 4-5%, wo Katholiken mit da sind. Das ist der zahlenmäßige Anteil. Aber wir erleben eben auch, dass sich eine Art Glaubensdiaspora ausbreitet, die wir mitentdecken, wo auch Katholiken, die in Paderborn leben oder in anderen Gemeinden, sich zahlenmäßig in der Glaubenspraxis in einer Minderheit befinden. Und das gilt es wahrzunehmen, realistisch anzunehmen, als Gabe und Auftrag auch, und da zu sehen, wo können wir denn dort auch mit unterstützen, uns auch gegenseitig befruchten in den Erlebnissen, wie heißt es, oder wie kann ich heute auch Christ werden in einer geänderten Gesellschaft? Und nicht jeder, der zahlenmäßig nicht zu uns gehört, das heißt ja nicht, dass er keine Fragen hat im Glauben, keine Fragen hat in der Suche nach Antworten auf das Leben. Wir hatten letzte Woche in Bamberg die Eröffnung der diesjährigen Diaspora-Aktion und haben dort beispielsweise auch zum dritten Mal den Bonifatius-Preis vergeben, wo es ermutigende missionarische Aktionen oder Projekte in den Diözesen gibt. Wir haben beispielsweise ausgezeichnet eine Zeltkirche in Osnabrück, die an die Schulen geht, für eine Woche den Jugendlichen begegnet mit Fragen des Glaubens, mit Gottesdiensten, die mit dabei sind. Wir haben in Fulda ein Projekt ausgezeichnet, wo man Wegkreuze in der Fastenzeit in den Blick genommen hat, um nochmal Fragen der Existenz auch anzurühren. Oder wir haben ausgezeichnet in Hildesheim die Fun City. Dort gibt es eine Bonifatiuskirche im Internet, wo erreicht man auch über neue Medien. Und da sind Sie auch ein gutes Medium im Radio Horeb. Wo werden dort Menschen angesprochen, angerührt, zu hinterfragen, aber vielleicht auch Anknüpfungspunkte zum Glauben zu suchen. Und das gilt eben nicht nur für die zahlenmäßig wenigen, die müssen wir besonders fördern, sondern für uns auch nochmal, was heißt das im Gesamtkontext der Veränderung in Deutschland mit Europa?
Was Sie ansprechen, das kann man das auch so werten als Aufbrüche, zu auch einer neuen Art von Pastoral, denn die Glaubensweitergabe wird in Zukunft nicht mehr unbedingt nur traditionell funktionieren, da wir auch ein Missionsland geworden sind. Darüber müssen wir jetzt gar nicht weiter diskutieren, sondern ich denke, man muss auch neue Wege bestreiten, und das wird ja auch vielfach diskutiert, wie kann man da Strukturen auch ändern, dass nicht nur mehr die traditionelle Kirchengemeinde vor Ort der den Zugang zum Glauben schafft, sondern dass man auch versucht, die frohe Botschaft eben wieder vermehrt zu den Menschen zu bringen, wie es auch eigentlich schon immer eine urchristliche Tradition war. Das, was Sie ansprechen, ja, kreuz und quer, diese Wegkreuze, die ausgezeichnet wurden mit dem Bonifatius-Preis, auch die Zeltkirche, die eine wandernde Kirche ist, also dort, wo man andere Zugänge schafft, weist das in eine neue Pastoral in die Zukunft, der sich dann auch das Bonifatius-Werk vermehrt und verstärkt annimmt?
Ja, natürlich, aber da leben wir in großen Ungleichzeitigkeiten. Ich bin kein Freund davon, alle Dinge, die es früher gab, nur klein zu reden, die in wichtigen Traditionen, in wichtigen Schätzen, auch des kulturellen Lebens, auch der Jahreszeiten. Wenn ich hier den Weihnachtsmarkt, der gerade vor mir, weil ich ihn wunderschön vor mir im Blick habe, da ist für mich eine Frage, schimpfe ich über den Konsum in der Adventszeit oder wie es hier in Erfurt geschieht, seit einigen Jahren, das haben wir auch ausgezeichnet mit dem Bonifatiuspreis, wo Studierende auf den Weihnachtsmarkt gehen und über den Sinn des Weihnachtsfestes informieren. Ich habe gestern mit Professorin Wiegel hier gesprochen, die erzählt von einer Studentin, die gesehen hat, wie ein junger Vater mit seinem Kind vor einer großen Weihnachtskrippe hier unten stand, DDR geprägt, erzählte der Vater, du, ich weiß nicht genau, was das ist, guck mal, da ist Stroh, das könnte das Märchen Rumpelstilzchen sein. Und da eben in unseren oft großen Schätzen, die noch da sind, auch nochmal den Sinn erklären, damit es nicht zum Unsinn verkommt. Und gleichzeitig, wie Sie sagen, auch neue Ansätze in der Pastoral zu suchen, die nochmal die Fragen nach dem Christwerden und Christsein von heute mit beantworten. Aber auch die Frage, welche Gestalt soll dann unsere Kirche auch in dieser Welt mithaben? Und dort erlebe ich gerade in der Diaspora oft sehr überzeugende, motivierte Gläubige, die ihren Dienst tun. Und das ist für mich oft sehr beeindruckend, weil die sich nicht verstecken können, was ihren Glauben angeht. Ich kann Situationen in der Diaspora nicht glorifizieren oder auch bei uns im Land. Wir haben Probleme genug. Und vielfach haben wir Lähmungen durch Finanz, durch Personalfragen, durch Missbrauch. Denken Sie all die Dinge an. Aber wir wollen gerade auch nochmal durch unsere Möglichkeiten unterstützen, wo haben wir auch in all den Dingen ermutigende Beispiele, die zeigen, wir haben heute auch aus der frohen Botschaft Ansätze, die in der Seelsorge die Menschen erreichen und wo Menschen weiterdenken und vielleicht auch Zugänge zur Entscheidung der Glaubensbotschaft finden.
Das heißt, das kommt ja auch in dem Motto der diesjährigen Diaspora-Aktion zum Ausdruck, dass man nicht oder dass Sie auch im Bonifatius-Werk nicht versuchen, einseitig neue Wege zu beschreiten, sondern dass es um das Bezeugen, das Bewahren auch geht, wie auch das Bewegen, sicherlich auch Neues bewegen. Wie kann man sich auf Menschen zubewegen? Aber es wird wohl kein Patentrezept geben, sondern auch das Alte muss natürlich bewahrt werden. Aber wir neigen in Deutschland vielleicht auch gern dazu, zu jammern. Und vielleicht werfen wir auch einen Blick mal in die anderen Länder. Wie unterscheidet sich denn die Situation von Christen in Nordeuropa, in Schweden, in Finnland, von der hierzulande, beziehungsweise auch von der Situation auf dem Baltikum?
Also das Freiraum für den Glauben, wie Sie gerade gesagt haben, wir schweben nicht im luftleeren Raum. Es gibt viele Dinge, die wir eben bezeugen und bewahren, aber eben auch bewegen wollen. Und wenn ich den Blick etwas weite über Deutschland hinaus und nach Schweden zum Beispiel gucke, dort ist die katholische Kirche die am stärksten wachsende Kirche. Sie haben nochmal einen Unterschied, es ist eine sehr stark migrantengeprägte Kirche. Sie haben vielfach 70, 80 Nationen in einer Gemeinde. Also ein Zusammenleben von allen Nationen, Weltkirche auf einen Blick vor Augen zu haben. Viele Konvertiten, die da auch mit zugehören, und ähnlich ist es in anderen Ländern in Nordeuropa. Wir haben jetzt die erste katholische Universität seit der Reformation wieder in Schweden, das Newman-Institut in Uppsala, zwei neue Priesterseminare. Was für mich unterscheidend ist, das eine, dass sie, wie gesagt, sehr international ist und dort auch zusammenfasst, was Entfremdung oder Befremdung angeht, den Weg einer Kirche auch zu finden, Fremdsein als Bereicherung zu erleben. Ich erlebe oftmals, dass wenn die Leute aus sehr großen Weiten zusammenkommen, manchmal 3-4 Stunden zum Gottesdienst fahren, dass der Kirchencafé danach dazugehört, also sich voneinander auch etwas zu erzählen und den Glauben auch zu teilen. Und was für mich oftmals ein Zeichen von Fragwürdigkeit und Ermutigung mit sich bringt, wenn ich in einer solchen Minderheitensituation lebe, was lohnt sich heute oder was spricht mich an, Christ werden zu wollen? Was spricht mich von der Botschaft vom Evangelium an? Nicht nur nebenher, sondern in der Existenz, dass viele auch ihr Leben umstellen. Und wenn man dort auch in die Klöster hineinschaut, viele kleine neue Klöster, die dort mit entstehen, die wirklich auch Glaubenszeugnis von ihrem Leben geben und das mit einem Optimismus tun. Der Bischof Eitzig von Oslo sagte mal, wer bei uns Katholik sein will, das ist nicht für Pessimisten. Hier kann man nur einen Zweckoptimismus mitbringen und wir haben eher Wachstumsschmerzen im Moment. Und das eben auch wahrzunehmen in allen Ungleichzeitigkeiten, dass es eben auch Aufbrüche gibt, dort wie auch bei uns.
Ja, Monsignor Rausten, und ich erinnere mich auch noch an ein Zitat, das Sie gesagt haben, Diaspora ist auch kein Nischendasein, eben kein Wort für Verlassenheit. Es ist ein Wort für Aussaat auf Hoffnung für den missionarischen Auftrag. Und ich denke, wer selber in der Diaspora gelebt hat, dort vielleicht auch aufgewachsen ist, der weiß, wie wichtig die Hilfe von außen ist, um irgendwo Anknüpfungspunkte auch zu haben. Deshalb die Frage an Sie, wie hat sich denn die Spendenbereitschaft in den letzten Jahren entwickelt? Inwieweit haben die Menschen ein Bewusstsein dafür, was es heißt, als Christen in der Minderheit zu leben, und das wird auch zunehmend im Ausland auf uns zukommen, oder die Probleme, die wir beispielsweise auch in Bagdad und anderswo haben.
Also was ich ihr immer sage, auch ich bin heute Morgen auch von einigen wieder angesprochen worden, die sich bedanken. Ich sage immer nur, ich kann den Dank an die Spender und Spenderinnen weitergeben. Das ist schon im Bewusstsein, man hat uns nicht allein gelassen und lässt uns nicht allein. Aber ich finde auch ganz wichtig, dass wir nicht nur aufs Geld schauen, sondern auch sagen, wo tragen wir uns auch im Gebet und im Wissen umeinander. Das macht auch eine Glaubensgemeinschaft aus. Insgesamt merken wir, bei uns sind die Mittel, die wir zur Verfügung haben, relativ konstant geblieben, Gott sei Dank. Aber schon eine Veränderung. Wir haben jedes Jahr in Deutschland etwa 10.000 Kommunionkinder weniger. Wir haben ja die Kinder- und Jugendhilfe, wo das Erstkommunionopfer auch weitergegeben wird. Das bringt natürlich eine Erschwernis, oder wenn es weniger Kirchenbesucher gibt, werden auch die Kollektenmittel weniger oder sind auch weniger geworden. Was erfreulicherweise zunimmt, sind die zweckgebundenen Spenden, oder wo Leute sagen, uns interessiert, in welches Projekt das hineingeht, was tut ihr mit den Mitteln. Und wir hatten jetzt in diesem Jahr, das fand ich sehr schön, zum ersten Mal eingeladen, unsere ständigen Mitglieder Exerzitien in Helfta mitzumachen, das war überbucht. Ein geistliches Angebot, aber wo vor Ort auch mitbekommen wird, was passiert denn mit denen und wie lebt dort in der Diaspora, leben die Menschen dort auch, oder Priester aus Hamburg sind jetzt nach Uppsala gefahren. Das muss ich auch für mich sagen, dass man auch das Wissen umeinander nicht nur mit Geld verbindet, sondern auch mitbekommt, was geschieht denn da vor Ort. Und das wollen wir in Zukunft beim Bonifatiuswerk auch noch mehr stärken. Oder wenn Leute überlegen, zu meinem Geburtstag möchte ich das für ein konkretes Projekt geben oder bei einem Jubiläum oder bei der Hochzeit, da sind wir gern behilflich und da erleben wir, das nimmt zu und das wollen wir auch stärken. Genauso wie wir auch den Kontakt zu den Spendern intensivieren wollen.
Und abschließend die Frage, was erhoffen Sie sich denn ganz persönlich von der diesjährigen Diaspora-Aktion?
Ich erhoffe mir ganz persönlich davon, dass die Leute einen Moment, eine Unterbrechung erleben und zunächst mal sehen, wo gebe ich denn Gott in meinem Leben einen Raum, einen Freiraum? Und wo fühle ich mich ermutigt, Freiräume in meinem Umfeld mit zu unterstützen? Aber eben auch wahrzunehmen, wir müssen Freiräume mit unterstützen, damit auch Glaubensbrüder und Schwestern, die in Not sind, nicht allein gelassen werden. Und dass dadurch der ein oder andere auch mit angestoßen wird, dass man sagt, das ist gerade heute dran, um für unsere Kirche auch einladend zu sein, aber andersrum auch wieder Vertrauen zu gewinnen.
Und wissen Sie schon, wo Sie den kommenden Sonntag verbringen werden?
Natürlich. Wenn ich im Paderborner Land bin, dann gehe ich immer auf die Dörfer. Ich werde in Kallenhardt sein. Die haben dort Patronatsfest, haben mich eingeladen, mit Ihnen den Gottesdienst zu feiern. Und nachmittags darf ich auch noch zwei Kinder taufen.
Schön. Dann Ihnen alles Gute, auch jetzt und weiterhin für die kommende Woche, für diese Aktion auch des Bonifatiuswerkes. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Auf Wiederhören, Monsignore Georg Austen.
Ich danke auch Ihnen, Gottes Segen und vielen Dank allen, die uns mit Interesse und Unterstützung auch begleiten.
Vielen Dank.
Danke.
Wir hören weiter zu diesem Thema Diaspora-Aktion 2010, Freiraum für den Glauben schaffen. Julia Brodersson-Schäfers, sie ist dann Referentin für missionarische und diakonische Pastoral. Und an Sie möchte ich die Frage dann auch stellen, wie konkret Projekte hierzulande gefördert werden, und zwar eben in lebende Steinen, das heißt also auch in Personal. Was gibt es hier für Aufbrüche, was gibt es für Projekte, die gefördert werden und wo auch vielleicht der ein oder andere Interessierte sich dann da hineinbegeben kann oder das auch mitmachen kann. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch die Sendung. Wir haben soeben Monsignore Georg Austen gehört. Er ist Generalsekretär des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken. Und er hat uns Aufschluss darüber gegeben, wie die Diaspora-Aktion dieses Jahr aussieht, was gemeint ist, welche Ziele dahinter stecken, wo gefördert wird und wie auch gefördert wird. Jetzt bin ich mit Julia Brodersson-Schäfers verbunden. Sie ist Referentin für missionarische und diakonische Pastoral des Bonifatiuswerkes. Und jetzt können wir einfach auch direkt nochmal an die Projekte vor Ort gehen, denn da ist sie Expertin und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, grüß Gott. Schön, dass Sie bei uns sind. Und das, was Sie da machen, also Sie arbeiten beim Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken als Referentin für missionarische und diakonische Pastoral. Das ist auch eine ganz neue Stelle, wie Sie mir gesagt haben. Das heißt, man geht auch da auf Veränderungen der Zeit ein. Das heißt, wie Christentum sich verändert, wie Glaube auch verdunstet. Mit welchen Aufgaben sind Sie denn da betraut und vor welchem Hintergrund ist auch diese Stelle eingerichtet worden, die es seit letztem Jahr gibt?
Ja, das Bonifatiuswerk an sich gibt es ja schon seit 161 Jahren in diesem Jahr und ist damals gegründet worden als Missionsverein für Deutschland. Und so im Verlauf der letzten 5 Jahre, muss man eigentlich sagen, hat man sich stärker wieder dieser Wurzeln, dieses Missionswerkes zugewandt. Und dann hinzu kommt natürlich auch aus Anlass der gesellschaftlichen und kirchlichen Veränderungen, Sie haben es gerade schon genannt, mit Begriffen wie Verdunstung des Glaubens, Individualisierung, Pluralisierung, unterschiedlichen Mangelerscheinungen, die wir in der Kirche wahrnehmen, sei es finanzielle Mangel, Priestermangel, Kirchenbesuchermangel, hat sich das Werk ganz bewusst wieder diesem Missionsgedanken zugewandt und diesen Bereich missionarische und diakonische Pastoral eingerichtet. Meine Aufgaben dort, seit gut einem Jahr jetzt als Referentin für missionarische und diakonische Pastoral, sind unter anderem missionarische Initiativen, Projekte, Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, in Deutschland, aber auch über Deutschland hinaus, miteinander zu vernetzen. Das geschieht unter anderem durch verschiedene Tagungen, durch Fachgespräche zu verschiedenen Themen. Dann ist ein ganz wichtiger Aspekt auch der Kontakt zu pastoralen Multiplikatoren. Das heißt, Personen, die in der Pastoral tätig sind, seien es nun Gemeindereferenten, Pastoralreferenten, Priester, Diakone oder auch Religionslehrkräfte, diese versuche ich anzusprechen mit dem Thema, versuche Angebote inhaltlicher Art zu machen, um auf das Thema missionarischer Pastoral hinzuweisen. Unter anderem biete ich jetzt gerade ein Seminar an hier in Paderborn an der Katholischen Hochschule in der Gemeindereferentenausbildung, wo wir uns wirklich mit den Studierenden direkt mit dem Thema missionarischer Pastoral und was das auch für ihre Aufgabe als Gemeindereferent oder Referentin bedeuten kann. Und dann geht es natürlich ganz klar auch darum, missionarisches Handeln, Projekte oder auch den Grundauftrag missionarischen Handelns vor Ort zu stärken und zu fördern. Das tun wir als Hilfswerk immer nur subsidiär. Das heißt, wir gehen nicht direkt in die Gemeinde unterstützen dort, sondern indem wir unterstützend durch bestimmte Angebote, durch Beratung, durch Vernetzung für die einzelnen Aktiven dort da sind. Und auch ihr Engagement auszeichnen, zum Beispiel durch den Bonifatiuspreis.
Das heißt subsidiär, also Hilfe zur Selbsthilfe, dass man so also das stärkt, was die Menschen und auch die Vereine selber tun können.
Richtig, genau.
Ja, da haben Sie ja schon ein ganzes Bündel genannt an Aufgaben, die dieses neue Stelle dann umfasst. Missionarische Pastoral, ist das auch so eine Art Schlüsselwort für die Zukunft? Würden Sie das so sehen, um jetzt auch auf die veränderten Bedingungen einer schrumpfenden Anzahl von aktiven Mitgliedern in Kirchengemeinden zu reagieren, so wie Sie das auch gerade beschrieben haben, die eben auch einer zunehmend säkularisierten Bevölkerung gegenüberstehen? Oder muss man das jetzt nicht so hoch bewerten?
Das ist sicherlich ein Schlüsselwort, das ich zurzeit in allen Papieren der einzelnen Diözesen wiederfindet. Aber sicherlich kein Schlüsselwort, das ganz neu ist. Denn wenn wir so in die Bischofspapiere gucken, dann haben wir schon vor 10 Jahren dort Zeit zur Aussaat, das Papier, das sich mit der missionarischen Pastoral beschäftigt hat, erhalten als Anregung für unsere pastorale Tätigkeit. Und noch weiter zurückblickend, 1975 schon das päpstliche Schreiben Evangelii Nuntiandi, das genau auch das in den Blick nimmt. Zugleich muss man auch ganz klar sagen, es ist eigentlich nicht eine Reaktion auf die gesellschaftlichen und kirchlichen Veränderungen der heutigen Zeit, sondern missionarisches Tun, evangelisierendes Tun ist das Wesen der Kirche selbst. Also es ist die Pflicht, die wir durch den Auftrag Christi bekommen haben, der Kirche. Und wenn die Kirche nicht missionarisch tätig ist, dann verfolgt sie damit eigentlich nicht den Auftrag, den sie als Kirche hat. Sicherlich müssen wir uns das wieder stärker, gerade in diesen gesellschaftlichen Herausforderungen heutzutage, ins Bewusstsein rufen und stärker uns auch bewusst werden darüber, dass dieser Auftrag allen getauften und gefirmten Christen auferlegt ist, nicht bestimmten hauptberuflichen Angestellten in der Kirche oder bestimmten geweihten klerikalen Trägern, sondern allen Christen. Und das ist sicherlich wieder ein Auftrag, den wir lange aus unserem Bewusstsein verloren haben und den wir jetzt stärker wieder in den Blickpunkt nehmen müssen, aufgrund der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Jedoch darf das Ziel dabei nicht sein, eine bestimmte Anzahl Neugetaufter zu erhalten oder neue Ehrenamtliche zu rekrutieren, sondern das höchste Ziel ist dabei zunächst einmal, die Menschen wieder stärker in ihrem Alltag mit der frohen Botschaft in Berührung zu bringen. Alle anderen Dinge sind dann Folgen, die wir uns natürlich wünschen, aber zunächst nicht das höchste Ziel.
Mhm. Das heißt, Mission ist eigentlich etwas völlig Normales, was den Glauben seit Beginn an begleitet. Auch die Apostel sind überall hin ausgezogen und haben die frohe Botschaft zu den Menschen gebracht. Aber uns ist das vielleicht in Deutschland oft in Vergessenheit geraten. Vielleicht saßen wir auch jahrzehntelang zu bequem im Sattel und haben uns auch in der Kirche ein bequemes Nischendasein geschaffen, das uns so manches jetzt vielleicht auch schockiert, was passiert im Kirchenalltag oder auch, dass so Strukturen, wie sie bisher waren, halt nicht mehr so funktionieren. Aber selbst wenn ich in Ihren Lebenslauf einen Blick werfe, dann sehe ich auch, wie engagiert Sie auch schon seit Ihrer ganzen Jugend eigentlich waren, wo Sie überall mitgemacht und mitgemischt haben. Das hat mich doch schon bewegt. Ja, aber kommen wir nochmal zurück zur diesjährigen Diaspora-Aktion Freiraum für den Glauben schaffen, bezeugen, bewahren, bewegen, heißt es da. Denn das Bonifatiuswerk setzt ja nun auch auf eine neue Art von Förderung, vor allem auch die Personalstellenförderung, eben auch in lebende Bausteine zu investieren, also in Menschen. Wie das nun konkret aussehen kann, dafür stehen zwei beispielhafte Projekte, die auch eben in anderen Regionen Anklang finden könnten. Und die wollen wir uns jetzt einfach mal näher anschauen. Das ist einmal die sogenannte Kirche für Beginner und das Café Kreuzbar. Wofür stehen denn diese beiden Projekte, Frau Brodersen-Schiefer?
Ich fange mal an mit der Kirche für Beginner. Das ist ein Projekt, das vor gut 2 Jahren in Hannover als Versuch gestartet wurde. Als Versuch, um Menschen, die keinen Bezug mehr zum Glauben hatten, man muss sagen, keinen Bezug mehr oder keinen Bezug jemals hatten, beziehungsweise die Nähe zur kirchlichen Gemeinschaft völlig verloren hatten, zum Beispiel durch Umzüge, durch bestimmte Situationen in ihrem Leben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und mit ihnen gemeinsam nach Angeboten und Sozialformen zu suchen, die sie für sie in der Kirche brauchen oder für die sie in der Kirche, nach denen sie in der Kirche suchen. Das sind dann ganz unterschiedliche Angebote, die da in Hannover ja zum Tragen gekommen sind. Das sind unter anderem kulturelle Angebote, um die Menschen in die Kirche erst einmal hineinzulocken. Also so diese Schwellenangst auch vor dem Kirchenraum etwas zu nehmen und den Kirchenraum gemeinsam durch zum Beispiel eine Kunstausstellung im Kirchenraum auf eine andere Art und Weise zu erkunden, anders wahrzunehmen, erst einmal hineinzukommen. Das sind auch ganz niederschwellige geistliche Angebote, bestimmte Besinnungsabende, die ja meditativ den Menschen ansprechen sollen, ohne ihn zu überfordern. Das sind Events in der Nachbarschaft, in denen man ein Konzert veranstaltet in einem Stadtteil von Hannover und über dieses Konzert gleichzeitig auch die Kirche öffnet und mit den Menschen ins Gespräch kommt, die dort zu diesem Event kommen. Das sind aber auch Gesprächskreise oder Gemeinschaftsrunden, wo man sich über Glaubens-, über Lebensfragen auseinandersetzen kann. Die Projektreferentin, die in dieser Kirche für Beginner tätig ist und war, ist ganz bewusst in ihrem Weg auf die Menschen zugegangen in der Stadt. Das heißt, sie hat nicht gewartet und hat ein Angebot ausgeschrieben und gewartet, bis die Menschen kamen, sondern sie ist bewusst auf den Markt, in die Cafés, in die Kneipen zu den Menschen gegangen, wo die Menschen sich treffen, und hat sie angesprochen auf ihre Angebote und gleichzeitig aber auch versucht, mit ihnen in ein Gespräch zu kommen über ihren Zugang zur Kirche, über die Dinge, die sie in der Kirche suchen. Ähnlich hat sie versucht, durch große Plakate, die sie in Haltestellen oder in der Stadt aufgehängt hat, die etwas provokativ Fragestellungen des Glaubens in den Mittelpunkt rücken sollten, auf diese Kirche für Beginner hinzuweisen. Dieses Konzept, diese Ideen und Erfahrungen, die dort in Hannover gesammelt wurden, sollen jetzt durch die Projektreferentin, die wir vom Bonifatiuswerk auch unterstützen, in mehreren Orten des Bistums Hildesheim sich verbreiten, zu einer Einführung von Kirchen für Beginnern an unterschiedlichen Orten im Bistum führen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass diese Einzelerfahrung dort vorhanden ist und man die nun weiterträgt und andere daran teilhaben lässt und gemeinsam mit den pastoralen Mitarbeitern, auch mit den Ehrenamtlichen vor Ort, die daran ein Interesse haben, gemeinsam dort solche Kirchen für Beginner aufzubauen, um Menschen, die keinen Zugang zur Kirche haben oder die ihren Zugang zur Kirche verloren haben, partizipativ einen neuen Zugang zur Kirche zu ermöglichen.
Wie ist das denn jetzt, wenn man vielleicht Feuer fängt für diese Idee, die Sie gerade geschildert haben, also Kirche für Beginner, die eine ganze Menge umfasst? Die sagen, eine Projektreferentin hat das initiiert und Sie unterstützen jetzt diese Projektreferentin eben mit der Stelle, also finanzieren sozusagen diese Stelle,
richtig,
die sie ausfüllt. Was muss ich denn erfüllen, wenn ich jetzt selber denke, oh ja, das könnte ich, würde ich auch gerne tun in anderen Regionen mit also ähnlicher Art? Wer kann sich beim Bonifatiuswerk für so eine Personalstellenförderung bewerben? Was sind die Voraussetzungen?
Also grundsätzlich geht es uns in der Personalstellenförderung darum, missionarisches Handeln zu fördern. Das heißt, jegliche Stelle, jegliche Projektidee muss ganz deutlich diesen missionarischen Charakter, eine innovative Art und Weise, den Glauben zu verkündigen, nachweisen können. Und es kann sich keine Einzelperson bei uns bewerben, sondern es geht darum, in einer kirchlichen Anbindung, das heißt die Anbindung an ein Bistum, an eine kirchliche Einrichtung, an eine Gemeinde oder an einen kirchlichen Verband, dieses Projekt angelehnt zu starten. Also es ist nicht die Initiative einer Einzelperson, sondern immer die Initiative einer kirchlichen Einrichtung, die dann besetzt wird durch eine Einzelperson in dieser Projektstelle. Ganz wichtig ist uns auch, wir fördern unsere Stellen für 2 Jahre maximal. Wir möchten aber nicht, dass in diesen 2 Jahren etwas aufgebaut wird, das danach dann wieder zusammenbricht und man im Nachhinein sagen kann, das waren jetzt 2 gute Jahre, aber was hat es uns im Nachgang gebracht? Sondern ganz wichtig ist uns, dass uns voraus schon deutlich wird, wie das nach diesen 2 Jahren weitergehen kann. Das kann durch ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen, indem es ehrenamtlich qualifiziert werden, bestimmte Dinge weiterzutragen, indem zum Beispiel bei diesen Kirchen für Beginner dann an verschiedenen Punkten diese Kirchen da sind und die Qualifikationen da gegeben sind, um so etwas weiterzutragen. Oder es gibt auch Stellen, die dann nach den 2 Jahren wirklich von einem Bistum, von dem Verband dann weitergetragen werden, weil man einfach die Bedeutung dieser Stelle erkannt hat. Ganz wichtig ist auch, dass es sich um neue Stellen handelt. Also wir fördern keine Stellen, die ansonsten durch Personalkürzungen oder so etwas wegfallen, um dort etwas Neues zu füllen, sondern wir möchten wirklich, dass etwas ganz Neues da in Kraft gesetzt wird. Das ist also auch Voraussetzung. Und Voraussetzung ist auch der Diaspora-Bezug. Wir sind ja das Hilfswerk für die Diaspora. Das heißt, unsere Stellen liegen im Normalfall in der Diaspora oder haben einen Diaspora-Bezug.
Das heißt, die Kirche für Beginner ist jetzt auch nicht als Eintagsfliege gedacht. Sie soll nicht nur ein kurzfristiger Impuls für Kirchenferne sein, sondern es soll weitergehen. Wie soll das konkret in diesem Fall weitergehen? Beziehungsweise ist auch daran gedacht, dass nun Kirchenferne eben die Möglichkeit haben, sich auch in die bestehenden kirchlichen Strukturen, also in die Gemeinden vor Ort dann einzufinden, zu sozialisieren?
Also das ist ganz wichtig. Ich glaube, wenn man die Projektreferentin da jetzt fragen würde, würde sie in keinem Fall sagen, dass es sich da um eine Eintagsfliege handeln soll, sondern es eher langfristig auch gedacht. Das kann aber durch unterschiedliche Art und Weisen passieren, dieses langfristige Hineinleben. Auf der einen Seite durch spezifische Angebote für diese Kirchen fern, wenn wir sie so nennen, die sich spezifisch an sie mit inhaltlichen Auseinandersetzungen weiterhin wenden. Zugleich gibt es jedoch auch immer eine Art und Weise, eine Anbindung an die Pfarrei oder an eine Kirchengemeinde. In Hannover ist das so der Fall und an den anderen Orten, wo diese Kirchen für Beginner nun gestartet werden, also aus der Taufe gehoben werden, ist das auch immer der Fall, dass es dort irgendwie eine Anbindung und sei es nur über Personen, die dort als pastorale Mitarbeiter tätig sind, gibt. Das heißt, diese pastoralen Mitarbeiter, die kennen natürlich ihre Gemeinde auch sehr gut und haben durch ihre Personen auch schon die Möglichkeit, diesen Beginner, wenn wir sie so nennen, in die Gemeinde mit einzubeziehen, ihn dort einen neuen Lebensraum zu schaffen. Also da ganz klar langfristig das Angebot, Menschen einen Ort in der Kirche zu schaffen, sei es nun in diesem Anfangsstadium vorübergehend und dann auch längerfristig sicherlich an einem anderen pastoralen Ort wie der Gemeinde.
Ein weiteres Projekt, was Sie auch noch mit Personalstellen gefördert haben, war das Café Kreuzbau oder ist es? Mhm. Können Sie uns das auch noch ganz kurz vorstellen?
Ja, ein Projekt, das in Hildesheim situiert ist, in der direkten Nähe zu mehreren Schulen, sowohl kirchlichen Schulen als auch nicht kirchlichen Schulen, bot sich vor einiger Zeit das Angebot eines leerstehenden Ladenlokals. Und das Jugendforum Oase, das dort in der Nähe auch ansässig ist, selbst zuständig für die katholische Jugendarbeit und Schulpastoral im Bistum Hildesheim, nutzte diese Chance, um dort ein Café für Schüler und Jugendliche einzurichten. Grundsätzlich muss man sagen, Jugendliche verbringen heutzutage einen ganz großen Teil ihres Alltags, ihres Zeitablaufes in der Schule. Ganz klar verstärkt heutzutage durch den Ganztagsschulbetrieb, durch die Nachmittagsbetreuung. Und somit ist die Schule ein sehr wichtiger Lebensraum für die Jugendlichen. Und das Café und auch die Leiterin des Cafés bieten in diesem Lebensraum Schule den Jugendlichen die Möglichkeit, Kirche an einem anderen Ort, nämlich an ihrem Lebensort, an einem ihrer Lebensorte jugendgerecht zu erfahren. Zum Beispiel durch geistliche Angebote wie niederschwellige Gebetseinheiten, Rorate-Gottesdienste, aber auch durch Gespräche und Beratung. Also die Leiterin des Jugendcafés ist wirklich auch dafür da, dass man mit ihr in ein Gespräch über Lebensfragen kommen kann, bestimmte Probleme besprechen kann. Es gibt auch Treffen zu verschiedenen Themen, Auseinandersetzungen im Jahreskreis, zum Beispiel jetzt in der Adventszeit zum Nikolaus und solche Dinge. Und es soll gleichzeitig aber auch einfach ein Zugang sein, indem man sich dort als Gruppe mit Freunden trifft, vielleicht etwas gemeinsam isst oder gemeinsam Billard spielt und aber merkt, hier ist irgendwie Kirche anders spürbar, erfahrbar.
Und die Leiterin des Cafés ist dann auch gleichzeitig diejenige, die dann bedient und die also auch Kontakte knüpft und die Jugendlichen direkt auch anspricht.
Richtig, genau. Also sie ist wirklich vor Ort da. Sie sitzt nicht in einem Büro und koordiniert das Ganze, sondern sie ist vor Ort im Café präsent. Gleichzeitig natürlich mit Unterstützung von FSJ-Land, von anderen Mitarbeitern. Aber sie ist vor Ort präsent als Ansprechpartnerin da.
Wie wird das Projekt dann angenommen von den Jugendlichen?
Sehr gut. Also es sind sowohl Schüler da, die regelmäßig auch einen Kontakt zur Kirchengemeinde haben, die vielleicht auch regelmäßig in den Gottesdienst gehen und auch andersweitig angebunden sind an ihre Kirchengemeinde, aber zugleich auch Jugendliche, die bisher vielleicht gar keinen oder nur wenige Berührungspunkte mit ihrer Kirchengemeinde, mit Kirche an sich haben, die teilweise sogar auf eine kirchliche Schule gehen, aber trotzdem sagen, irgendwie habe ich da für mich noch nicht so ganz meinen Ort gefunden und nun feststellen, dass Kirche sich da auch auf andere Art und Weise zeigt, auf eine Art und Weise, die für sie ja nah und ansprechbar ist.
Das heißt auch, das Projekt ist also etwas, was wirklich an die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen anknüpft und was nun auch vielleicht, ja, kann man so sagen, darauf wartet, dass es in anderen Regionen Nachahmer findet. Und ich denke, Interesse von den Seiten der Jugendlichen wird auf jeden Fall schon da sein, wenn sie halt den richtigen Ton oder die richtige Umgebung und Atmosphäre finden, wo sie zu diesem Thema auch angesprochen werden können.
Ja, absolut. Dazu sollen ja unsere Projekte auch dienen, dass man merkt, es macht Sinn, sich aufzutun, einen neuen Aufbruch zu wagen.
Mhm. Frau Brodersen-Schäfers, wie sehen Sie denn oder wo sehen Sie Ihre persönlichen Chancen jetzt als Referentin für missionarisch und diakonische Pastoral, auch Ihre persönlichen Glaubenserfahrungen einzubringen? Sie kommen ja auch selber aus der Diaspora.
Mhm. Grundsätzlich muss ich sagen, Diaspora habe ich immer als etwas zwar Herausforderndes, aber auch Wichtiges und Positives erlebt. Und das, glaube ich, prägt meine Arbeit hier auch, dass ich also wirklich diese eigenen Diaspora-Erfahrungen in Schleswig-Holstein und Schweden mitbringe. Ganz bedeutend ist da für mich immer die Glaubensgemeinschaft gewesen. Eine Gemeinschaft, die trägt, auch wenn die Entfernung zur Gemeinschaft rein räumlich gesehen oft groß ist. Aber trotzdem diese große Bedeutung, zusammenzukommen, gemeinsam Zeit zu verbringen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und genau da, denke ich, setzen unsere Projekte an, nämlich diese Räume zur Verfügung zu stellen. Seien sie nun baulich, seien sie durch Personen, seien sie auch einfach nur pastorale neue Orte, die solche Gemeinschaftserlebnisse Jugendlichen kirchenfern zur Verfügung stellt. Und was ich als sehr positiv in der Diaspora erfahren habe, ist, dass man durch diese, dadurch, dass man immer einer von wenigen ist, man ganz häufig in so Rechtfertigungssituationen kommt. Das ist in der Situation selbst nicht unbedingt immer einfach, aber wenn man in der Schule in seinem Jahrgang nur mit vielleicht zwei katholischen Kindern oder Jugendlichen ist, dann kommt man ganz häufig dann in solche Situationen, in denen man angefragt wird über seinen Glauben, über seine Kirchenzugehörigkeit, warum man sich damit auch beschäftigt, warum man Zeit in Gemeindearbeit investiert. Und das fördert natürlich eine Sprachfähigkeit, von der wir sonst häufig von einem Verlust in dieser Sprachfähigkeit sprechen, dass wir immer wieder das begründen müssen, warum wir eigentlich wofür wir eigentlich stehen. Und das, denke ich, ist wichtig und da kann sicherlich eine katholische Region stark von der Diaspora lernen, dass wir diese Sprachfähigkeit fördern und uns auch immer wieder diesen Situationen aussetzen, wo wir erklären müssen, was uns eigentlich trägt, was unsere Hoffnung ist, warum wir diese kirchliche Nähe suchen und warum sie uns so wichtig ist.
Und abschließend noch zur Diaspora-Aktion dieses Jahr, die am Sonntag dann ja mit der Kollekte sozusagen ihren Höhepunkt, ihren Abschluss findet, vorläufig. Sie sind ja auch betraut in Ihren Aufgaben mit der Vorbereitung. Können Sie jetzt schon sagen, dass die Aktion bei Christen etwas bewegt hat? Haben Sie in Ihrem Umfeld da etwas erfahren?
Ich glaube, was es bewegen kann und auch schon bewegt hat, ist den Blick zu schärfen für diese Freiräume. Das Motto ja auch, Freiraum für den Glauben. In all den Strukturdebatten und Sorgen und Nöten, die wir im Moment in unserer Kirche verspüren, auch die Unzufriedenheit, die häufig da ist, sich ganz bewusst wieder diese Freiräume zu nehmen, auch Freiräume zu schaffen für den Glauben, um sich des Glaubens zu vertiefen, um Menschen einen Zugang in den Glauben zu ermöglichen. Ich glaube, das ist schon gut angekommen und das wird auch weiterhin sicherlich prägen und kann eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Kirche von heute sein.
Ja, dann bleibt mir auch Ihnen alles Gute und Gottes Segen zu wünschen für Ihre weitere Arbeit. Und ich danke Ihnen, dass Sie zum Gespräch hier in der Sendung bei Radio Horeb zu Gast waren. Julia Brodersen-Schäfers, Referentin für missionarische und diakonische Pastoral vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Vielen Dank an Sie und Ihnen alles Gute und auf Wiederhören.
Herzlichen Dank.
Ja, wenn Sie nicht alles von dieser Sendung mitbekommen haben, aber noch etwas nachhören möchten, dann haben Sie die Gelegenheit, das zu tun, beispielsweise über Internet. Wenn Sie auf Podcast gehen unter www.hore.org, dann können Sie diese Sendung noch einmal zeitunabhängig herunterladen und nachhören. Wenn Sie die Möglichkeit nicht haben, dann können Sie aber auch gerne einen Mitschnitt beim CD-Dienst bestellen und den erreichen Sie unter folgender Telefonnummer unter der 08323 9675120. Wenn Sie noch weitere Informationen über den Sender wünschen, über Radio Horeb, geht das natürlich auch über Internet, über die Homepage oder aber auch telefonisch über den Hörerservice und den erreichen Sie unter 08323 9675110. Ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76155515. Ich wiederhole 76155515. Bankleitzahl 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.